Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Ulrike Hacker. Insider ist sie bekannt als Autorin und Redakteurin bei Team Andro, meinem Motherboard. Hier habe ich meine ersten Informationen über modernes Bodybuilding, Ernährung, Training, Supplementation geholt. Und Ulrike schreibt seit 12 Jahren für dieses bekannte Board in Deutschland. Lange bevor es Social Media gab, hat sich Team Andro mit diesen Themen beschäftigt. Und bevor Bodybuilding, Krafttraining und der gesunde Lebensstil eine Bewegung wurde, da war Team Andro da. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Ulrike Hacker. Ja, um mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von Stronger Than You Podcast näher zu bringen, mit was für Themenbereichen du dich beschäftigst, will ich mal stellvertretend die letzten 3 nennen, in denen du Artikel bei Team Andro veröffentlicht hast. Da war der letzte Artikel, sollten Frauen ihre Brust trainieren? Dann dazwischen war Tabata, ich glaube mit dem Zusatz ein missverstandenes Konzept. Und but not least, jetzt mal aus den letzten 3, das habe ich mir aber mal genau aufgeschrieben, damit wir hier auch die journalistischen Finessen nicht übersehen. Alles nur Schein, Fragezeichen, das Comeback der Sophia Thiel, kein Recht mehr auf Aufmerksamkeit, Fragezeichen. Das zeigt ja schon, mit was für unterschiedlichen Themen du dich beschäftigst. Ich steige mal mit dem weniger fachlichen ein, sondern auch deshalb, weil es das Social Media Thema und die Entwicklung betrifft. Das ist der Artikel über Sophia Thiel und ihre Rückkehr in eben dieses Social Media Wesen war. Grundsätzlich, wie siehst du denn die Veränderung, die neuen Social Media Plattformen mit sich gebracht haben? Gehen wir 12 Jahre zurück, Team Andro. Im Gegensatz dazu, wie würdest du das einschätzen und beurteilen wollen?
Ich gehe mal 14 Jahre zurück zu meinem Trainingsbeginn, 2008. Gerne. 2008, da gab es meines Wissens nach Facebook in Deutschland noch nicht wirklich. Ich hatte einen Facebook-Account, als ich 2012. 2008 gab es StudiVZ, aber das hat man nicht wirklich, also das hat man ganz anders verwendet. Genau, damals waren, wie gesagt, Team Andro, damals waren Foren, waren so das Ding, wo man sich mit seiner Peer Group, mit seiner Interessen Group ausgetauscht hat, sich vor allen Dingen informiert hat. Natürlich ein bisschen Entertainment war auch dabei. Ja, und dann so ab 2011, 12 ging es dann los mit diesen sozialen Medien. Facebook, dann ein paar Jahre später kam Instagram. Die Frage war jetzt konkret, wie ich das beurteile.
Mhm. Die Veränderung auch, ja.
Die Veränderung. Was ich sagen kann, ich vermisse auf jeden Fall diese Omnipräsenz von Foren. Also Team Andro ist immer noch ein sehr aktives Forum. Also ich würde sagen, wir haben immer noch mehrere hundert Beiträge pro Tag. Man kennt es ja oft von anderen Foren. Man googelt irgendeine zufällige Frage und landet dann in so einem Forum, wo sämtliche Threads zuletzt 2004 aktualisiert wurden. Das ist jetzt bei Team Andro nicht so, ist aber, denke ich, auch eher die Ausnahme. Also ich finde, Foren haben eine absolute Daseinsberechtigung. Ich glaube, viele Leute hat vielleicht diese Anonymität gestört, die natürlich auch ein bisschen das Benehmen von einigen Leuten negativ beeinflusst hat. Ich fand es aber eigentlich immer ganz wohltuend. Genau, ich fand es immer wohltuend, dass man einfach auch einen großen Pool von Menschen hatte, die ihre Meinung zu auch verschiedene Sichtweisen zu Themen abgegeben haben. Jetzt in den sozialen Medien, ja, man ist dann da irgendwie in seinem Algorithmus gefangen, man folgt, man sieht immer die Posts von den gleichen 5 Leuten und wird da vielleicht ein bisschen zu sehr in eine Richtung geschubst. Aber ja, beides hat Vor- und Nachteile. Also ich bin auch großer Instagram-Fan, eher als Konsument, denn als Creator. Aber es ist natürlich auch eine super Plattform, um sich Inspiration abzuholen, auch viel snackable Wissen. Ist natürlich auch alles viel anschaulicher und netter zu bedienen als so ein Forum. Wie ich das beurteile, ich will jetzt auch nicht klingen wie ein Boomer. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir da zu viel Zeit verbringen. Aber diese Plattform haben ja zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass Sportler auch in unseren Randsportarten, die niemals Aufmerksamkeit in den großen Printmedien oder gar im Fernsehen bekommen würden, dass die sich da eben ihre Reichweite einfach selber erschaffen können. Ist so, denke ich, eine Win-Win-Situation für alle. Und ich sehe es im Großen und Ganzen positiv, wenn man es denn richtig zu nutzen weiß.
Ja, ja, also ich würde grundsätzlich dieser differenzierten Bewertung von dir zustimmen. Sehe massiven Einfluss auf die Entwicklung unseres Sports in der Breite auch. Social Media hat immens dazu beigetragen, dass Krafttraining wieder populär wurde.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, und wenn wir uns Team Andro anschauen, da ist das ja auch mal bewertet worden. Ich glaube sogar, dass es Frank Holger Acker war. Wenn nicht, soll es mir nachsehen, dass ich es nicht mehr weiß, wer das gesagt hatte oder geschrieben hatte. Früher war es so, Fitnessstudio, da gab es den Hardcore Bodybuilding Kraftsportbereich und dann gab es die Cardio-Miezen. Ja. Und ja, plötzlich wurde durch Social Media, vor allen Dingen durch Instagram, populär, dass Frauen beugen. Ja, dass Frauen auch noch andere Übungen machen können. Es hat sich eine ganze Reihe, nur so als Beispiel aus diesem Bereich, eine ganze Reihe speziell an Übungen nur für Frauen dort bei Instagram entwickelt. Übungen, von denen vorher noch nie jemand etwas wusste. Ja, ich nenne jetzt mal hier den Oberbegriff Booty Training, obwohl ich dieses Wort überhaupt nicht mag.
Oh ja, das benutze ich aber auch sehr oft in meinen Artikeln, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Ja, und kein Problem. Ich mag es eben nur deshalb nicht, weil es so inflationär von anderen immer gebraucht wird, als wenn es das einzige Training gäbe, was eine Frau machen soll. Ja.
Wobei, also das ist ein guter Punkt. Ich fand es richtig spannend. Ich war ja, wie gesagt, mehrere Jahre abgetaucht in mein Crossfit-Loch. Und als ich dann wieder nach ein paar Jahren angefangen habe, ins sogenannte Globo-Gym zu gehen, also ein ganz normales Discount-Gym hier in Hamburg, da war ich wirklich erstaunt, was sich getan hat. Auf einmal waren da unglaublich viele Frauen, die mit der Langhantel trainiert haben. Also wirklich im Schnitt sinnvoller als die Männer, möchte ich fast behaupten. Und da habe ich gedacht, guck an. Also die sozialen Medien werden so oft kritisiert, dass sie junge Frauen in irgendwelche Zwänge und Essstörungen treiben. Aber teilweise haben sie an einigen Fronten eben auch gute Arbeit geleistet.
Ich muss das generell sagen, dass ohne Social Media vieles gar nicht möglich wäre. Überhaupt die ganzen Plattformen, siehe Podcast. Wer kannte das früher? Wer hat da eine Möglichkeit überhaupt gesehen? Das ist ein typisch US-amerikanisches Produkt. Ja. Und auch das ist erst durch Social Media bekannt geworden. Und wenn ich mir das insgesamt angucke, überwiegt für mich auch eindeutig das Positive, seit es diese Social Media Plattform gibt. Ja, okay, Selbstdarstellung. Dann, dass ich mich dem Thema stellen muss, dass, wenn ich kritisiert werde, vielleicht auch ich mal damit umgehen kann, dass es, wenn ich mich so präsentiere, es eigentlich auch normal ist, dass nicht nur alles Friede, Freude, Knäckebrot ist. Man muss vielleicht auch dort mit in Betracht ziehen, es gibt sehr, sehr viel Pro-Science, das kommt hier noch mit dazu. Deswegen finde ich deine Artikel und die von Frankie immer sehr, sehr wohltuend, weil sie einfach gut recherchiert sind und man da auch nochmal was nachlesen kann. Und jeder ist Online-Coach. Das sind so Dinge, die mich stören. Ja, das sind so Dinge, die mich stören. Und heute sind ja Sachen, plötzlich möglich, die früher unvorstellbar waren. Du kannst ja sogar online Prep-Coach sein, Ulrike.
Prep-Coach?
Ja, du kannst Wettkampfvorbereitung. Genau, du kannst online Prep-Coach sein. Du kannst heute jemanden preppen, wie man so schön sagt, weil heute preppt man ja alles. Heute bereitet man nicht mehr vor, man preppt alles. Man preppt sein Meal, man preppt Athleten, man preppt sein Training und was weiß ich nicht noch alles. Das ist ja dieses Fancy-Deutsch, was dann unbedingt auch noch dazugehört. Und Prep-Coach kannst du heute online sein. Da werden jetzt mal so die erfolgreichsten Coaches in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wie Roland Schierluck, auch der Tim Budesheim selber, der Athleten coacht, Dennis Wolf, Ronny Rockel und natürlich auch Stefan Kienzel ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Aber Online-Coaching für eine Wettkampfvorbereitung geht auch. Das sind so Dinge, die ich in dem Moment sehr problematisch sehe, weil jemand mit sehr wenig Erfahrung oder gegebenenfalls ein oder zwei Wettkämpfen selber, der ein gutes Programm hat, plötzlich auch ein hervorragender Coach ist. Und da haben wir wieder dieses Thema, wie wir es früher mal in der Anonymität hatten, hinter einer Tastatur verstecken kann sich jeder, Ulrike. Das ist meine Meinung dazu.
Ich dachte eigentlich, ich bin jetzt nicht so in dieser Wettkampfszene, ich dachte eigentlich, es wäre eigentlich schon der Standard, dass man das so remote macht. Ist wahrscheinlich, ja, machst du das nicht?
Es ist eher eine Mischung aus beiden und zwar schon immer. Ja, und zwar schon immer. Also wie soll ich denn jemanden, eine Athletin oder einen Athleten erfolgreich durch eine Vorbereitung bis hin zu den Wettkämpfen oder gar durch eine Wettkampfserie führen, wenn ich sie oder ihn nie sehe?
Ja.
Ja, also nur mit Fotos geht das nicht. Da bleibt die Live 360 Grad Rundumschau einfach unerlässlich. Und das siehst du auch bei den Leuten, gerade die dann in Social Media wieder sehr aktiv sind, die besten Athleten, die besten Trainer, die sehen sich, die arbeiten zusammen, die treffen sich regelmäßig zu den Formchecks. Ich gehe d'accord, wenn man heute sagt, man muss nicht immer miteinander trainieren. Also ein Athlet sollte sowieso wissen, wie trainiert wird. Der hat einen Plan, der hat eine Ernährungsplanung, das sollte funktionieren. Aber nee, allein nur der Remote-Modus geht nicht, ja.
Ja, aber es ist ja super, dass wir die technischen Möglichkeiten haben, dass man eben nicht jeden Tag bei dem anderen auf der Couch sitzen muss und Händchen halten. Aber ich glaube, du willst darauf hinaus, dass jetzt eben irgendwie, dass die Social Media, Instagram dazu verführt, dass man sich da schnell mal so ein Coach-Profil anlegt und ja einfach mal schreibt DM me vor. Ja, keine Ahnung, Business-Anfragen. Das war vielleicht vor Social Media tatsächlich nicht so. Ne? Hm.
Ja,
früher gab es
auch weniger Trainer.
Früher gab es auch immer den Witz mit dem Facebook-Athleten-Profile. Der ist jetzt, glaube ich, obsolet mit dem Untergang von Facebook. Aber ja, so, ja, genau. Also auf Instagram sind auf einmal alle Coaches. Ja, ist auch einfach sich. Also die Hemmschwelle ist natürlich sehr viel geringer als damals, als man sich noch irgendwie vielleicht eine Homepage basteln musste. So, heute kann man einfach in seine Insta-Bio schreiben, dass man Coach ist. Am besten macht man noch einen zweiten Account mit irgendeinem fancy System und verlinkt ihn da einfach. Und auf einmal sieht man total kompetent aus und ja, kann ja der Profilbesucher dann nicht einschätzen, was dann wirklich dahinter steckt. Ja, das habe ich auch in meinem direkten Umfeld auch schon beobachtet. So einige Leute, die ich irgendwie mal so im Gym dann gesehen habe und irgendwie bin ich auf Instagram über die gestolpert und dann auf einmal gesehen, oh, das sind der Coaches, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, das ist eben so ein kleiner Tod, den man da wo sterben muss, wenn man die sozialen Medien in Kauf nimmt.
Das ist, ich meine, ich sage nur, ich sehe es kritisch, ich wollte mich darüber auch gar nicht beschweren, weil ich nutze ja das Medium Instagram auch für mich, um beispielsweise den Podcast oder auch Athleten von mir zu präsentieren und oder auch meine Arbeit. Und andere nutzen das eben mehr, indem sie die Zusammenarbeit mit den Athleten noch intensiver dokumentieren und zeigen. Für mich ist das auch legitim. Das zeigt ja dann auch schon wieder eine gewisse Professionalität, du hast völlig recht, die Technik gibt's heute her, die Möglichkeiten geben's her. Die Lockdowns, die wir jetzt hintereinander hatten in den letzten 2,5 Jahren, haben uns ja auch dazu gebracht, dass wir die voll ausnutzen und Videotraining war on vogue dann einfach. hat genauso dazugehört, auch zu meinem Tagesgeschäft. Und deswegen will ich auch gar nicht sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise schlecht ist. Trotzdem sollte der, der sich Coach nennt, auch eine gewisse Qualifikation haben. Und da bleibe ich auch einfach mal dabei. Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Ja. Aber das Phänomen hat sie ja nun schon früher auch immer, dass Leute, die selber mal ein oder zwei oder drei Wettkämpfe gemacht haben, plötzlich die Ultra-Ahnung hatten. Aber wenn man mal guckt, so viele erfolgreiche Athleten auch aus dem professionellen Bereich, werden gar nicht unbedingt Coaches oder so etwas. Ja. Also das ist auch nicht zwingend. Ist nur eine kritische Sichtweise von mir auf die Dinge. Deswegen darf ich ja auch mal bewerten, wie jeder andere auch. Ja. Jetzt möchte ich mal auf diesen speziellen Artikel noch eingehen, was die Sophia Thiel angeht. Ist ja auch bei Team Andro intensiv diskutiert worden. Und ich will das jetzt mal, was ich frage, gar nicht so sehr auf ihre Person beziehen. Wenn es sich in Bezug jetzt ergibt, ist das in Ordnung. Aber weiß auch konkret in dem Artikel als Frage herauskam und auch eben in der Diskussion danach, inwieweit muss ich mich mit so einer Reichweite und dem damit einhergehenden Bekanntheitsgrad resultierender Vermarktung und Monetarisierung mit Kritik wirklich auseinandersetzen?
Oh, lass mich kurz überlegen, wie ich das beantworte. Tja, ich meine, alles kommt mit einem Preis, ne? Also, ja. Wenn man diese kleinen Influencer hat, die so eine ganz kleine Community haben von vielleicht so ein paar tausend Followern, da ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn man wie sie dann schon so komplett im Mainstream angekommen ist, schon irgendwie auf, ich weiß nicht, wo die überall unterwegs war, Sat.1, Pro7, alles, da sind dann natürlich nicht mehr nur noch Befürworter. Da muss man sich, ja, ich meine, also konstruktive Kritik muss sich ja jeder Mensch gefallen lassen. Beleidigungen wiederum muss sich natürlich niemand gefallen lassen. Tja, ja, das wäre so mein Statement dazu.
Es ist ein schwieriges Thema, ja. Also ich habe da tatsächlich auch keine, wie soll ich das sagen, Endbewertung gefunden. Ich sage auch, man muss sich der Kritik stellen, ob sie jetzt wirklich konstruktiv sein muss, weiß ich nicht. Heute wird ja schon eine reine Nachfrage als Kritik aufgefasst und kratzt dann so arg am Lack, dass die Leute das sehr persönlich nehmen. Ich gebe dir recht, das darf auf gar keinen Fall unter der Gürtellinie sein, aber ja auch die eine oder andere Äußerung jetzt bei Team Andro da dann im Thread gehabt, ja, die ich jetzt nicht sehr schön fand und auch mit der Sache an sich nichts zu tun hat. Ich möchte das jetzt gar nicht wiedergeben verbal und das sind, du weißt ja, was ich meine, ne? Und auch wenn man den Eindruck haben könnte und ich denke, dass diejenigen, die sich in der Form exponieren und auch damit Geld verdienen und dann diese Salty rückwärts machen. In ganz extremer Form, wie jetzt speziell auch sie. Die müssen sich einfach auch einer harten Kritik stellen. Ja, ich kann doch nicht zum Beispiel erzählen, ich ziehe mich jetzt komplett vom Markt zurück, weil ich das und das erlebt habe und mein Körper völlig jenes und dieses macht und meine Seele ist kaputt. Bin, weil ich tüchtig war, völlig berechtigt, vielleicht auch dadurch recht wohlhabend geworden, verkaufe in der Zeit aber noch einen schönen Terminkalender und dann komme ich zurück und sage, also Elle Beach, das war alles anders, ich kann diesen Sport nicht mehr in der Form vertreten. Das finde ich ist eigentlich nichts anderes, als dass man sagt, ja okay, ich vermarkte mich jetzt mal weiter, weil frei nach dem Sprichwort der Dakota-Indianer, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, also sprich das, was ich vorher gemacht habe, dann steige ich ab und nehme mir ein neues und reite mal weiter und probiere mal, wie lange ich auf dem noch machen kann. Und da wird schon auch nach meiner Auffassung sehr bewusst mit den gegebenenfalls auch Ängsten und Sorgen der anderen gespielt, die in einer recht ähnlichen Situation sind und einen hohen Identifikationsgrad mit so einer Person haben. Also diesen Bereich sich dann dem nicht stellen zu wollen, finde ich sehr kritisch. Ja, finde ich sehr kritisch.
Das ist, zu dem Thema fällt mir ein, das Problem an Prominenten ist immer, oder das Problem daran, prominent zu sein, ist, dass einem nicht ein Recht zugestanden wird, was eigentlich jeder Mensch hat, nämlich, dass man seine Meinung ändert.
Ja.
Das, also gerade, ich hatte ja auch in dem Artikel geschrieben, man vergisst immer, wie extrem jung Sophia noch ist.
Ja.
Und vor allen Dingen auch war, als sie berühmt geworden ist. Und wenn wir selber zurückdenken an diese Zeit, als man so 18, 19, 20, 21 war, das sind ja so die prägenden Jahre im Leben. Und also mein 22-jähriges Ich hat auch komplett andere Dinge gesagt als mein 18-jähriges Ich. Und eigentlich ist es bis heute so. Mein heute 32-jähriges Ich sagt auch komplett andere Dinge als mein 29-jähriges Ich oder so. Und aber mir wird es eben zugestanden als nicht in der Öffentlichkeit stehender Mensch. Und von Prominenten haben wir halt immer so ein Bild und verlangen immer, dass sie das so aufrechterhalten. Und ich frage mich eben manchmal, ob das nicht vielleicht zu viel verlangt ist und ob man vielleicht eher anerkennen sollte, dass das auch ein Promi sagt, ich habe da Fehler gemacht, ich bin da völlig falsch abgebogen. Tja, ist natürlich eine Debatte. Ich hatte ja auch in dem Artikel geschrieben, ist jetzt schon eine Weile her, ich kann mich jetzt nicht mehr so im Detail daran erinnern, aber ich bin ja auch zu keinem abschließenden Urteil gekommen. Dazu wissen wir natürlich auch alle viel zu wenig über Sophia.
Mhm.
Tja, ich bin da auch zwischen den Stühlen.
Also ich persönlich habe mich mit ihrem Phänomen da nicht allzu sehr beschäftigt, muss ich auch sagen. Ich bin nicht mal Follower von ihr. Ich habe nur gesehen, dass sie sehr jung, sehr hart gearbeitet hat. Das nötigt mir immer äußersten Respekt ab und Bewunderung. Sie hat ja auch was geschaffen. Es ist ja nicht so, dass sie nichts dafür getan hätte. Das ist auch tatsächlich nicht mein Problem. Ich geb dir auch recht, dass man seine Meinung ändern kann. Mein Ich mit fast 54 sagt was anderes als das mit 24, vor 30 Jahren. Vielleicht aber sagt sie jetzt auch gerade wieder das Gleiche. Das kann man nie genau wissen. Das Problem ist nur, ich sollte einfach mal vorbehaltlos zu dem stehen, was ich sage. Darum geht's. Ja, es geht nicht darum, seine Meinung nicht ändern zu können, nach meiner Auffassung, Rick. Es geht darum, steh dazu und steh für dich ein, egal in welcher Situation. Und sieh das nicht immer nur im Kontext damit. Und der leise Verdacht drängt sich halt leider auf in dem Zusammenhang mit ihrem Phänomen, so wie ich es mal nennen, dass man das auch alles immer nur im Sinne von Geld verdienen macht. Das ist der Punkt. Damit habe ich Bauchschmerzen, nicht mit einer Meinung ändern. Aber wie du schon sagst, wir werden da wohl nie, was das angeht, auf einen Nenner kommen. Ja,
ja, also auch da hatte ich im Artikel geschrieben, das stößt mir auch sauer auf. Auf der anderen Seite können wir auch nur spekulieren, ne? Vielleicht hat sie wirklich dieses Buch veröffentlicht, weil sie dachte, dass sie anderen Menschen helfen kann, die in der gleichen Situation sind. Und vielleicht kann sie es ja auch. Man weiß es nicht. Und es ist ja auch absolut okay, Geld verdienen zu wollen. Es ist auch okay, mit einer guten Sache Geld verdienen zu wollen. Ich bin da auch wirklich noch hin und her gerissen. Witzigerweise, ich war jetzt gar nicht darauf vorbereitet, dass wir über den Sophia-Artikel sprechen. Aber ich habe trotzdem gestern gerade einen Podcast gehört mit ihr. So viele macht sie ja nicht, aber gestern habe ich mal einen gefunden. Und da hatte ich auch nochmal über sie nachgedacht. Erstmal muss ich auch sagen, ich finde sie auch sehr sympathisch und eigentlich macht sie auch einen ziemlich reifen Eindruck für ihr junges Alter. Und was mich an der Story auch immer ein bisschen stört, sie wird ja immer so als Musterbeispiel hingehalten für jemanden, der durch die sozialen Medien, um wieder zu dem Thema zurückzukommen, kaputt gemacht wurde. Und was bei mir immer so ein bisschen untergeht, ich habe auch manchmal das Gefühl, sie hatte auch ein Trainer, der vielleicht auch Sachen gemacht hat, die nicht zu ihr gepasst haben. Es gab mal einen Podcast von Görki, auch den Älteren vielleicht noch bekannt, auch ein Fitness-YouTuber, und der hatte auch gesagt, er hat mal wohl mit ihr zusammen auch bei The Biggest Loser mitgemacht. Naja, auf jeden Fall, es war so, dass die dann alle so mit diesem Produktionsteam und so alle einfach essen gehen wollten und Sophia hat absolut nicht mitgemacht, obwohl sie, glaube ich, nicht mal in der Wettkampfvorbereitung war. Sie ist immer auf ihr Hotelzimmer gegangen, hat sich da ihren Reis abgewogen. Und Görki hatte eben gesagt, dass für sie hatte eine gute Form und so weiter, aber für das Niveau, auf dem sie unterwegs war, das stand in keinem Verhältnis zu den radikalen Methoden, die sie da angewendet hat. Sie hat ja beispielsweise auch 4 Stunden pro Tag trainiert. Das halte ich auch für Kanonen auf Spatzen. Ich denke, es wäre auch alles irgendwie mit weniger Zwang gegangen. Aber auch nur eine Spekulation meinerseits. Ich stecke da, wie gesagt, jetzt nicht so in diesem Sport drin. Aber ja, ich frage mich auch oft, ob sie da vielleicht auch die falschen sportlichen Berater hatte. Und das wird eben nie so wirklich thematisiert. Ne? Es ist immer bequem zu sagen, es waren die sozialen Medien, die sie kaputt gemacht haben. Aber es ist eben eine komplexe Angelegenheit, die auch bis in ihre Kindheit zurückreicht. Also von daher, es bleibt Spekulation.
Absolut. Also ich denke mal so, einseitig kann man es nicht sehen, sozialen Medien haben sie nicht kaputt gemacht. Sie hatte die sozialen Medien auch für sich genutzt, erfolgreich. Ja, das wird sie auch nie bestreiten, glaube ich. Und insofern bedeutet ja auch, wenn es so sein sollte, dass mich soziale Medien zerstören, ja, können, dann auch, weil ich es zugelassen habe, weil ich denen zu viel Platz in meinem Leben eingeräumt habe. Das ist ja immer noch der Punkt. Wo ist der Point of Return? Und den gibt es ja immer, meiner Meinung nach. Aber andere Frage. Wie modern ist Bodybuilding noch, deiner Einschätzung nach? Du bist auf dem Bodybuilding-Kraftsport-Board als Autorin, Redakteurin aktiv. Wie modern ist Bodybuilding heute noch als Sportart?
Oh, auch eine sehr globale Frage. Da müssten wir erstmal Bodybuilding definieren. Meinst du jetzt Wettkampf-Bodybuilding?
Ich würde sagen Wettkampf-Bodybuilding, ja. Kommen wir dann mal zum Bodybuilding-Lifestyle. Das würde ich mal separieren wollen. Weil das ist sowieso, glaube ich, eine Frage, die leichter zu beantworten ist. Aber wie modern ist Wettkampf-Bodybuilding heute noch?
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ich würde sagen, sie bemühen sich zumindest mit der Zeit zu gehen. Also die Motivation ist erkennbar für mich. Vor allen Dingen die Einführung von immer neuen Klassen, die viele Teilnehmer ansprechen, auch viel Zuschauer. Also was ich so mitbekommen habe, ist Bodybuilding eigentlich eher im Aufwind sogar. Also Hallen werden wieder gefüllt, Klassen sind wieder voll. Ja, ich bin eigentlich ganz, ganz optimistisch. Es ist jetzt natürlich kein cooler Trendsport wie CrossFit oder irgendwelche Obstacle Races und so weiter. Das Wettkampf-Bodybuilding, ja, doch. Ich finde, die haben sich auf jeden Fall, die versuchen zumindest mit der Zeit zu gehen. Mhm. Unter Wahrung von gewissen Traditionen. Mhm. Das ist ja auch eine gute Sache.
Ja.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die richtige Ansprechpartnerin bin, weil so intensiv verfolge ich es jetzt ja nicht, aber.
Du bist es schon durchaus, gerade weil du das Wettkampf-Bodybuilding nicht mit dieser großen Intensität gegebenenfalls verfolgst, aber mit Wettkampf-Bodybuildern zu tun hast und eben auch viele, viele Insights weißt. Ich würde gerne die Frage nochmal um einen Punkt erweitern wollen. Wie modern oder zeitgemäß ist denn der Naturalbereich? Findest du den interessant, einmal für dich und zum anderen? Ist der modern interessant im Aufwind aus deiner Einschätzung?
Der ist auch im Aufwind, was ich so mitbekomme. ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Segment, was auf jeden Fall bedient werden muss. Gerade weil ja Bodybuilding auch nach und nach verwischt mit dem generellen Trend zu einem gesunden Leben, der dann ja wiederum von diesem, ja, hochklassigen unterstützten Bodybuilding, ja, da ergeben sich wahrscheinlich viele innere Widersprüche bei Athleten. Von daher ist das Natural Bodybuilding auf jeden Fall ja eine schöne und auch in meinen Augen zeitgemäße Sache. Auch da wird ja immer wieder an den Klassen, ohne dass ich da jetzt Details kenne, rumgeschraubt und optimiert. Ja, ich denke mal, die Zahlen, jetzt den Corona-Knick rausgenommen, sprechen ja auch, denke ich, für den Erfolg des Konzeptes.
Ja, also wird da das ja auch, wollte man deine Ansicht von außen darüber auch wissen, dass ja nun auch der größte Verband in dem Bereich, die GmbF, auch mein Verband ist, und wie die Hörerinnen nur wissen, ich hatte im Verband auch ehrenamtlich unterwegs bin und die Athleten ja, auch da antreten, ja.
Das Niveau ist ja auch deutlich gestiegen. Also es ist ja auch gerade bei den Männern auch schön anzusehen mittlerweile. Und ich habe auch das Gefühl, es wird auch immer populärer. Oder ich glaube, die Hemmschwelle sinkt auch bei vielen Menschen, so die dann sagen, ach, ich bin jetzt schon ein paar Jahre im Fitnessstudio, warum nicht mal auch einfach mal mitmachen. So, ich selber kenne Leute, die wortwörtlich gesagt haben, ja, im Notfall habe ich ein paar schöne Fotos, weil ich mal in guter Form war.
Ja.
kann ja auch, oder einfach mal sagen, ich will das einfach mal, wie der schmale Schulter gerade, der ja auch vielleicht bekannt ist von YouTube, ich will das einfach mal machen. Ich will einfach mal so eine Diät gemacht haben. Ich will einfach mal wissen, wie weit ich kommen kann.
Und
einfach die mentale Reise mal durchgehen. Ja, ich glaube, es wird immer zugänglicher für viele.
Also ich sehe das genauso. Das mit der Hemmschwelle finde ich eine sehr, sehr gute und auch sehr positive Formulierung, weil man, ohne dass man unterstützt, auch sagen kann, weil man es eben einfach auch nicht will, ich probiere das mal für mich aus. Ich kann persönlich, auch wenn ich in dem Verband starte und den Naturalgedanken gut finde, nichts mit diesem moralisierenden Gedanken dort rundherum anfangen, weil das meiner Meinung nach jeder für sich entscheidet. Und man muss mal eines ganz klar sagen oder fragen, was war zuerst da? Und das moderne Bodybuilding, so wie wir es heute kennen, ab Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, wäre ohne das unterstützte Athletenstarten, so wie ich es mal formulieren, überhaupt nicht denkbar gewesen. Also der Naturalbereich ist erst sehr viel später dazugekommen und ich finde jede Moralkeule dort vollkommen unangebracht. Ja, ganz egal. Ja, genauso wie ich unangebracht finde, dass aus dem unterstützten Bereich oft auch ein bisschen herablassend gesagt wird. Jetzt nicht mehr so wie früher, aber früher war das häufiger der Fall. Das wäre kein echtes Bodybuilding, was Naturals machen. Also ist das eine wie das andere. Die einen, die da Moralkeulen durch die Gegend schwingen, umgekehrt wie die sagen, das ist nicht derselbe Sport, finde ich auch nicht gut. Aber es ist tatsächlich auf dem aufsteigenden Ast, weil es jeder probiert, weil jeder sich auch über diese Natural-Schiene definieren kann. Auch das ist ein Markt. Es gibt viele populäre, erfolgreiche Athleten, die, und wenn man jetzt Social Media als Gradmesser nimmt, sehr erfolgreich damit sind, mit diesem Konzept, sehr junge Athleten auch, ich will mal hier auf stellvertretend nennen, den Paul Unterleitner oder den Daniel Kubik, den viele kennen, der war auch schon bei mir zu Gast, Daniel Kubik, jetzt gerade sehr erfolgreiche Saison, und die schauen gut aus und es ist genauso harte Arbeit wie das andere auch. Ich persönlich stehe zu dem, finde Natural Bodybuilding für mich als die einzig vertretbare Variante und auch das für meine Athletinnen und Athleten. Aber ich mochte schon immer die dicken Jungs und über dieses Mögen der dicken Jungs und was die da machen, bin ich eigentlich selber zu dem Sport gekommen und mir gefällt das unverändert und kann da auch tatsächlich stundenlang genauso darüber reden wie über Leichtathletik oder Kampfsport. Also übrigens, du hast recht, ne? Die füllen die Hallen und wenn du mal jemanden hier hörst wie Leo Pippinger hier von Expertan, der die Leute anmalt, ja, der sagt halt auch, kein Verband bringt so viele Athleten in einer Meisterschaft zusammen und auf die Bühne, wie es die GmbF schafft. Ja, zu einer deutschen. Ja, 300. Also unvorstellbar. Ne? Und jetzt kommen immer mehr Wettkämpfe dazu. Also es ist schon eine spannende Entwicklung und Bodybuilding an sich mit allen Klassen, die dazukommen, total interessant. Ich glaube 2010, 2011, bevor die, oder gerade als die Bikini-Klassen eingeführt wurden, da hätte man sich mehr Gedanken darüber machen müssen, ob Bodybuilding stirbt. Die kamen genau zur richtigen Zeit. Ja. Männer, Men's Athletic und jetzt die Classic Physik, die sich hier einer unglaublichen Popularität erfreut. Ja.
Genau. Ja, also natural unterstützend sind halt zwei verschiedene Sportarten, ne? So ja, wie es ja im Motorsport verschiedene Divisionen gibt. Da sagen ja auch nicht die in der Formel 1 zu denen in der, was gibt's noch? Formel 3.
DTM.
DTM, warum habt ihr so, unaerodynamische Autos? Es ist einfach ein anderer Sport. Ich finde es im Bodybuilding super gelöst. Ich glaube, im Powerlifting ist es auch so. Da gibt's auch ausgeschriebene Naturalverbände. Ja. Also, das würde ich mir eigentlich für fast jede Sportart wünschen, weil es ist ja immer die Diskussion, dass man Doping einfach legalisiert, weil es so und so jeder macht. Dann könnte man jetzt argumentieren, ja, aber dann gibt's ja Leute, die es nicht machen wollen aus moralischen oder gesundheitlichen Gründen und die sind dann ja völlig ausgenommen von dem Sport. Nein, für die kann man dann ja, siehe Bodybuilding, Alternativen erschaffen.
Ja.
Ja, also ich finde, es ist eine super Koexistenz auf jeden Fall.
Ja, also ich denke, dass das auch über die nächsten Jahrzehnte so noch definitiv weiterlaufen wird. Du hast ja auch Erfahrung im Bühnenbereich. Wie war die?
Wenn man es so nennen will.
Ja.
Ja, ich bin in besagter Bikini-Klasse angetreten, tatsächlich im ersten Jahr, als die erschaffen wurde.
IFBB?
Ich war einfach. IFBB, genau. Ich war einfach. Ich wurde einfach auf der FIBO damals angesprochen. Da waren Promoter für diese Klasse. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Sie ist auch bekannt, aber ich habe den Namen vergessen. Genau, und dann habe ich die Norddeutsche war das, glaube ich, mitgemacht. Ich würde sagen, es war 2021. Ja, ich glaube, ich bin Vierte geworden von 7 oder irgendwie sowas.
2011 war 2021. Ja, 2011, oder?
Genau, 2011.
Ja.
Genau. Ich glaube, das war das erste Jahr, in dem die eingeführt wurde. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ich hatte auch keinen besonders engagierten Vorbereiter. Also ich nenne jetzt aus Fairnessgründen einfach keine Namen. Derjenige ist, glaube ich, so nicht mehr aktiv. Und man muss ja auch sagen, dass damals ja auch niemand wusste, was da abgeht, wie man da eine Frau vorbereitet in dem Bereich. Genau, ich hab's danach nicht mehr weiterverfolgt, weil ich habe da auch relativ schnell danach mit CrossFit angefangen und ich bin einfach nicht so die richtige Person dafür, weil also dazu gehört ja auch viel diese Freude an der Bühnenpräsenz und eben dieses selbstbewusste Auftreten im Scheinwerferlicht. Ich glaube, das ist nicht so meine Berufung. Ich meine, man sollte niemals nie sagen, aber so im Moment sehe ich mich da jetzt nicht. Aber die Erfahrung, ja, es war eine interessante Erfahrung, auf jeden Fall. Ich leider war ich jetzt halt nicht so in so einer krassen Form, wie die Mädels heute haben. Also es wäre vielleicht auch nochmal interessant zu sehen. So richtig mit so Einschnitten in den Beinen und so weiter. Mhm. Aber ich habe halt wirklich, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht 3 Monate lang irgendwie mich von 5 Lebensmitteln ernährt. Alles immer komplett abgewogen. Habe auch nicht einmal gecheatet. Also es war eine Erfahrung fürs Leben auf jeden Fall. Also ich weiß, dass ich sowas kann. Dass ich auch extreme Sachen durchziehen kann. Genau.
Ja, vielleicht passiert es ja nochmal. Man kann ja nie wissen. Ja,
man kann nie wissen.
Ja. Wobei man eben wirklich sagen muss, Bikini-Klasse hat sich extrem entwickelt. Auch auf beiden Seiten. Also sowohl im natural als auch im unterstützten Bereich, muss man wirklich ganz klar sagen. Also eine irrsinnige Entwicklung. Es wird ein wahnsinniges Augenmerk auch auf die Präsentation gelegt, nimmt 30% der Bewertung ein und 50% tatsächlich die Form, und wir sind bei 20% immer noch Haare, Make-up, Bikini, Sexappeal. Also das ist schon eine spannende Geschichte, auch wie die Bikini-Athletinnen heute aussehen. Früher hat man gesagt, so die ersten 2 Jahre, ja, machst mal ein bisschen Beinstrecker im Training, dann kannst du in die Bikini-Klasse gehen und antreten. Das ist heute nicht mehr so. Auch der Aufwand, den die Frauen dafür betreiben müssen, ist unglaublich. Die müssen genauso hart arbeiten wie die Männer, weil eben auch etwas anderes nochmal verlangt wird. Ich habe sehr viele Bikini-Athletinnen in der Betreuung. Das funktioniert auch sehr erfolgreich. Und da weiß ich, was da dazugehört, weil es ist Lotterie. Man weiß nie genau, weniger noch als in allen anderen Klassen. Wir haben ja sowieso hier einen Beauty-Contest in jeder Hinsicht, aber weniger als noch in allen anderen Klassen weiß man, was die Jury wirklich sehen will, Ulrike. Das weiß man nicht. Ja, das kann heute so und morgen so sein, mal mehr, mal weniger durchtrainiert, heute vital und frisch, morgen dann doch wieder trocken wie Knäckebrot im Gesicht. Also das sind so unterschiedliche Aspekte, die wir hier haben, dass die Bikini-Klasse wirklich eine Riesenlotterie ist. Ich verwende das sehr, sehr gerne nochmal, dieses Wort. Aber sie hat den Sport entscheidend vorangebracht, genau wie die Men's Physik und die Classic Physik auch. Da sind die Zuschauermagneten, da treten die meisten Athletinnen und Athleten auch heute noch an. Klar, Königsdisziplin, die Open, ein Stückchen runter, die 212er, das ist nochmal was anderes. Darf ich dich denn zu deiner Meinung was das deutsche Bodybuilding und nachrückende Talente oder Sportlerinnen, Sportler angeht, Bodybuilding-Sammelbegriff, wie siehst du das? Sind wir da gut aufgestellt?
Fragen darfst du natürlich. Ja. Die Frage ist natürlich, wie kompetent meine Meinung jetzt ist. Ja. Aber auch da bin ich zuversichtlich gestimmt. Also ich habe jetzt in letzter Zeit auch auf Bestellung auch viele Athletenprofile geschrieben für Andro und auch für WebOne. Und ich glaube, da geht schon einiges in Deutschland. Auch jetzt nach langer Durststrecke wieder in den Schwergewichtsklassen. Ja, also man kann es ja nie sagen. Es gab in der Geschichte des Bodybuildings immer schon so One-Hit-Wonder, ne? Wo alle gesagt haben, oh, das ist das nächste große Talent, die dann irgendwie mit 20 schon Profi geworden sind. Und dann kam da aber nachher nichts mehr, weil sie ausgebrannt sind oder weil irgendwas anderes im Leben dazwischen kam. Also wissen kann man es nie. Das gilt natürlich für jede Sportart. Aber im Moment sieht es doch eigentlich ganz vielversprechend aus. Mhm. Wir haben viele Pro-Card-Gewinner, wobei das ja auch zumindest im IFBB-Bereich, was man so mitbekommen hat, auch jetzt heutzutage nicht mehr so der Ritterschlag ist, der mal war. Aber ja, ich denke, die Deutschen schlagen sich da schon ganz achtbar.
Ich sehe auch, dass jetzt, glaube ich, 2, 3 Generationen erlebt, und da rückt einiges nach, glaube ich, kann man schon sagen. Also sehr aktuell, sehr erfolgreich, Urs Kolitschinski. Ja.
Den habe ich, ja. Hab ich Freitag kurz kennenlernen dürfen auf dem, ja, Champions Talk von Tim Budesheim.
Ja.
Sehr, sehr sympathisch. Ich glaube, der hat 3 Stunden nonstop Fotos gemacht mit seinen Fans.
Das ist sehr beliebt.
Ja, der ist natürlich sehr beliebt. Ja. Der ist natürlich im Moment auf dem Papier, denke ich, so unser erfolgreichster.
Ja, aktuell von den Aktiven und auch der mit den besten Karriereaussichten, ja, gesund bleibend, die besten Karriereaussichten. Wusstest du, dass der 2018 Gesamtsieger bei der GmbF war?
Nee, ja. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt mal da gestartet
ist. Ja, seine Karriere hat bei der GmbF begonnen. Der ist auch da rein geprescht und war sofort Gesamtsieger bei der GmbF 2018.
Ja, das ist natürlich auch eine Sache, die die immer mal wieder passiert, ne, und die auch, denke ich, positiv zu bewerten ist. Ne? Ist
absolut. Gesagt,
so, ich habe da so meinen Einstieg, und wenn man dann merkt, oh, es reicht vielleicht sogar bis nach Las Vegas, dass man dann für sich dann nochmal entscheiden kann, na gut, ich bin jetzt bereit, nochmal diesen Extra-Schritt zu gehen.
Ja.
Habe das nochmal gut durchdacht, weil es mir wirklich so gut gefällt auf der Bühne. Ja.
Also ich finde, ich persönlich finde das absolut legitim, ja, aus dem einfachen Grund, weil er ja auch den Weg so rumprobiert hat und tatsächlich auch einfach mal sieht und zeigt, was es für Möglichkeiten auch gibt, ja. Und jemand mit so einer Genetik, der dann in den absoluten Top-Profi-Bereich auch erfolgreich reingeht, zeigt ja, dass es für ihn dann auch der richtige Weg ist. Heute lasse ich mal das Thema der gesundheitlichen Risiken und möglichen Probleme lasse ich einfach mal bewusst raus. Das lasse ich mal außen vor. Die Diskussion haben wir jetzt so oft gehabt. Heute soll es jetzt einfach mal um Sport gehen und ich will auch immer mal wieder versuchen, dieses Moralisierende da im Hintergrund nicht so hoch zu stilisieren, ja. Wenn man sich jetzt mal dieses Board Team Andro anschaut, das ist ja nicht tot zu kriegen, ja, mit einigen, ich lese ja immer noch, wie gesagt, gerade die Artikel von euch und mit einigen 100 Beiträgen, was ich nicht wusste am Tag, dann ist es ja immer noch.
Das habe ich jetzt mal so rausgegriffen, die Zahl, ja. ob sie jetzt stimmt, können wir
mal gucken. Ja, ist aber immer noch sehr aktiv.
Ich bin auch Moderator in dem Forum, deswegen gucke ich da schon ziemlich oft rein. Und
ja. Es dient ja so. Früher war es ja der Austausch mal per se neben der Informationsplattform. Und heute ist Team Andro ja wirklich eine echte Informationsquelle. Ja, das muss man auch mal sagen. Wenn mir geht's auch noch so, wenn ich etwas wissen will, gucke ich zuerst bei Team Andro nach. Immer noch. Ja, weil ich da in der Regel irgendetwas gründlich Recherchiertes finde oder gar einen Artikel dazu. Und es gibt ja viele Threads, die sich mit den Fragen dann auch auseinandersetzen. Das hat man ja heute beispielsweise bei Instagram in der Form nicht mehr so. Da liest du mal kurz was in der Story und das war's, ne? Ja, von jemandem.
Ja, das stimmt, ne? Also Instagram, Facebook, das ist schon sehr auf die Aufmerksamkeitsspanne des Internetbesuchers, die ja bei 3 Sekunden liegt. Angeblich ausgerichtet, was natürlich auch seine Daseinsberechtigung hat. Na, wie gesagt, ich habe da täglich, dass ich irgendeine Infografik sehe und denke so, oh, spannend. Aber ja, also Team Andro ist dann das Angebot für die, die noch ein bisschen tiefer mal eintauchen wollen.
Ja. Wenn du jetzt sagst, du liegst bei Team Andro auch so und für Rep 1 Athletenprofile an, dann bedeutet das ja auch nichts anderes, dass man davon ausgehen kann, dass das so fortgeführt wird auch, ne? Das Ganze.
Es ging jetzt um konkrete Artikel für das Portal, ne?
Oder ja, redest du jetzt? Konkrete Artikel fürs Portal und natürlich auch, dass diese Boards nicht sterben. Ja, die haben ja auch noch ihren eigenen Instagram-Auftritt, aber das wird es weiterhin geben. Ja, ich will mal damit alle beruhigen, die Team Andro fleißig lesen. Ja.
Tja, bis jetzt, also jetzt auch wo Team Andro eingebettet ist in Fitmart, also und Fitmart, der wiederum auch gerade nochmal scheinbar eine gute Finanzspritze erhalten hat, habe ich jetzt auch keine schlaflosen Nächte. Wissen kann man es nie, ich bin da jetzt auch nicht komplett tief drin in den Büchern der ganzen Unternehmung, aber ja, mir ist noch nichts zu Ohren gekommen.
Ja. Ja, also ich kann nur hoffen und wünschen, dass es tatsächlich so bleibt und unsere Podcast-Episode heute, unsere Aufnahme soll ja auch dazu dienen, für die Leute, die es nicht kennen oder vielleicht vergessen haben, da auch nochmal einzusteigen und das eine oder andere auch nachzulesen. Es ist ja, hänge da ja selber auch ein bisschen nostalgisch dran und weil ich es einfach gut finde und eine optimale Informationsquelle war, vor allen Dingen einfach auch gut recherchiert, gerade mit Autorinnen so wie mit dir. Ich habe gestern mal nachgeschaut, aktuell, du kannst mich korrigieren, aber seid eigentlich nur ihr drei noch aktiv, ne? Du, Frankie und der Thomas Koch, ne?
Ich glaube ja, also es kommen immer mal wieder vereinzelt Gastbeiträge rein. Aber ja, ich glaube, wir sind so die drei momentan.
Ja. Das war so das, was ich in der Vergangenheit gelesen habe. Ganz interessanter Artikel.
Aber Frankie freut sich immer über neue Autoren. Also wer sich hier berufen fühlt, auch mal gern sein Wissen teilen möchte mit der Community, kann da bestimmt immer gern was einsenden. Mhm. Ja.
Ja, das nehmen wir mal so als kleinen Aufruf. Leute, die gern schreiben, sich gut ausdrücken können und auch Fachbereiche zu den Themen Bodybuilding, Krafttraining, Powerlifting, Ernährung, Training mit anderen teilen möchten, die können sich sehr, sehr gerne melden.
Oder auch Gossip, ne?
Genau, richtig.
Wenn euch irgendein Influencer mal quer liegt, dann könnt ihr euch auch gern dazu mal was schreiben. Das bringt ja immer gut Interaktion eigentlich auch.
Ja, das sowieso. Ein bisschen Beef anzetteln und schon läuft's, ne? Ja. Wie man heute so schön sagt. Ja. Ulrike, wir sind auf der Zielgeraden, aber wie jeden Gast, den ich porträtiere, auch noch zum Abschluss ein paar Fragen an dich schnell beantwortet. Was liest du aktuell selber?
Ich muss mich gerade umdrehen. Irgend so einen belanglosen Krimi. Ich bin da nicht so... Es muss nicht mehr Weltliteratur sein.
Nee, bei mir auch nicht. Ne? Bei mir auch nicht. Also aktuelles Buch, weil immer wenn ich die Frage stelle, werde ich hinterher ermutigt, ich soll doch auch mein aktuelles sagen. Ich lese gerade Liebeserklärung an Lieblingsautoren. Und da hat man 100 Liebeserklärungen von wiederum bekannten, populären Menschen zusammengefasst. Ist immer meistens so eine Seite über ihre Lieblingsbücher und dem damit verbundenen Lieblingsautor und warum das so ist. Mag ich ganz gern. Gibt mir viele Anregungen, was ich noch lesen möchte oder mal wieder lesen möchte.
Hat ja immer schon so einen riesen Stapel, ne? Aber
eben. auf dem Nachtschrank liegt der. Als zweite Frage, hast du aktuell sportliche Ziele? Oder sagst, ja, verfolge ich, da will ich mal hin, wie ich mache? Was Kompetitives vielleicht?
Ich habe tatsächlich noch nie 100 Kilo gebeugt, trotz 14 Jahre Trainingserfahrung. Es ist wirklich nicht meine Übung. Das wäre so ein Fernziel, weil ich bin echt noch ziemlich weit entfernt. Aber ja, also ich habe es jetzt gerade konkret nicht so anvisiert, aber es ist auf jeden Fall immer noch im Hinterkopf. Ich werde da, glaube ich, demnächst mal wieder was angreifen, anpacken.
Ich habe eine Bikini-Athletin, sehr erfolgreich, auch jetzt schon zu Gast und auch als Guest-Host tätig gewesen, das ist die Johanna Jojo Prinz, die beugt 100.
Ja, das ist auch absolut kein unmenschliches Ziel.
Sehe ich auch so, schon gar nicht so sportlich wie du bist. Wenn du diesen Rekordversuch gerne in München machen möchtest, dann machen wir daraus ein schönes Event, kannst du mir jederzeit gerne sagen. Ja.
Ah, cool. Ja. Behalte ich im Hinterkopf, wird aber noch eine Weile dauern. Aber ja, ich komme dann auf dich zurück.
Aber sehr, sehr gerne. Wir haben ein schönes Studio und können da auch schön filmen. Und last but not least, was können wir denn als nächstes von dir aus deiner Feder erwarten? Was ist aktuell thematisch in der Mache bei dir?
Ah, jetzt ist der Punkt, an dem ich mal Werbung machen kann.
Ja.
Ich hab gerade ein Buch geschrieben, zusammen mit Tim Budesheim, jeder wird ihn kennen, wo wir gerade über die Hoffnung des deutschen Schwergewichts-Bodybuildings sprechen. Das Buch ist gerade in Probedruck, sollte eigentlich in diesem Sommer hoffentlich noch erscheinen. Es wird heißen Mit eisernem Willen. Tim wird wahrscheinlich auch noch die Werbetrommel dafür rühren. Und genau, es ist so ein, einfach so eine kleine Autobiografie eines internationalen Wettkampf-Bodybuilders. Und ich glaube, da sind viele Insights drin, die so noch nicht ausgesprochen wurden. Also ich denke mal, es ist für jeden interessant.
Ja.
Und der Tim ist ja auch wirklich, wirklich ein sehr sympathischer und auch sehr inspirierender Mensch. Von daher, ja, das ist auf jeden Fall so das nächste große Ding, was kommt.
Also das, was ich kenne Tim Budesheim ja nicht persönlich. Aber ich finde ihn von dem, was ich so weiß, auch was andere erzählen, die ihn persönlich getroffen haben. Er ist kürzlich ein Klient von mir, der zwar im Personal Training bei mir ist, aber von seiner Freundin, die wiederum Bikini-Athletin von mir ist und jetzt im Frühjahr die internationale deutsche Meisterschaft gewonnen hat, die hat ihm zum Geburtstag ein Personal Training mit dem Budesheim geschenkt. Und da habe ich einfach nur ganz, ganz wunderbares Feedback gehört. Da mache ich jetzt mal Werbung in eigener Sache. Wenn du ihn gut kennst, vielleicht kannst du mal den Kontakt herstellen zu ihm. Denn das wäre zum Beispiel auch ein sehr, sehr interessanter Podcast-Gast aus zwei Welten berichten, aus zwei unterschiedlichen. Ich denke, da würden sich die Stronger Than You Podcast-Hörer freuen und er wäre ja dann hier auch in guter Runde. Nicht nur mit dir, sondern Ronny Rocke, Stefan Kienzel, Manuel Bauer und alle anderen, die schon da waren. Ja, ja, vielleicht ergibt sich sowas mal.
Ja, das kann ich gern herstellen. Er war gerade, er hat ja auch einen eigenen Podcast und er war gerade vor ein paar Monaten in einem anderen Podcast zu Gast. Das ist wohl ein bisschen schief gelaufen. Deswegen ist er da vielleicht gerade gebrandmarkt, aber du bist bestimmt eine gute Therapie für ihn. Deswegen ja, kann ich gerne Kontakt herstellen.
Sehr, 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 sehr gerne. Ja. Ja, Ulrike, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, Gast bei Stronger Than You Podcast zu sein. Und ich habe jetzt auch, wir haben jetzt schon das eine oder andere Vorgespräch hier geführt, aber jetzt auch sehr viel über dich erfahren und es macht sehr, sehr viel Spaß, mit dir zu plaudern. Und ich hoffe, du kommst nochmal wieder und dann widmen wir uns mal ein, zwei fachlichen Themen genau. Das habe ich ja immer wieder mit Gästen, dass wir sie zunächst erst porträtieren bei Stronger Than You und dann mal zu fachlichen Themen einsteigen, wenn du Lust hast. Dann rufe ich auch hiermit zu einem Q&A an Ulrike Hacker auf. Ihr könnt wie immer über personal-trainer@gmx.eu eure Fragen an Ulrike stellen oder eben auch über mein Instagram-Profil olafmann.sty für Stronger Than You und genauso über 0173 7739230 WhatsApp, Sprach- oder Schreibnachrichten. Alles immer ganz, ganz herzlich willkommen. Von meiner Seite ebenso konstruktive Kritik. Liked uns, lasst sehr, sehr gerne auch ein Feedback da und abonniert uns und darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Fragen auch sehr gerne an Ulrike Hacker direkt, du bist ja bei Instagram aktiv, sagst du vielleicht nochmal den Namen deines Profils, falls jemand sich direkt an dich wenden möchte?
Ich heiße nicht Farbe, in einem Wort.
Ja. Und kann man dich gegebenenfalls auch persönlich anschreiben über E-Mail? Ist das möglich?
Ja, soll ich meine E-Mail jetzt sagen?
Wenn du möchtest, wie du möchtest,
also,
gerne.
Also stört uns ja. Nicht. Ja. Das wäre project, also Englisch für project, .ulrike@gmail.com.
Also ganz, ganz einfach auch erreichbar und ja, ich denke.
Aber ich bin kein Instagram-Coach, also bei mir
ist
Coach. Das wollt ihr nicht.
Nee, das hier ging es tatsächlich um Fragen und wir wollen ja jetzt erstmal, ich bin mir ganz sicher, dass hier die Leute, die dich hören, auch fachlich da einiges zusammenkommen wird an Fragen und dann, wenn du einverstanden bist, machen wir bald mal einen schönen Q&A draus und hören uns wieder.
Ja, hätte ich auf jeden Fall Lust, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Obwohl ich ja versucht habe, mich als Gast dir auszureden im Vorgespräch.
Das stimmt.
Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch dass es hier schon der dritte Anlauf ist, aus technischen Gründen.
Ja.
Ja, ich hatte eine schöne Zeit auf jeden Fall. Vielen Dank dafür.
Das freut mich. Das ging mir genauso und ich sage ja immer, was lange währt, wird gut mit den technischen Problemen. Aber das ist immer für mich so erfrischend, ernüchternd, weil es doch nicht alles glatt geht und man kann nicht alles überlisten und planen. Das ist immer sehr positiv. Ja, es stimmt. Das sage ich auch noch den Zuhörern und Zuhörern. Ulrike war eine der wenigen, die wirklich sich über die Einladung gefreut hat in dem Podcast, aber auch gleich gesagt hat, meinst du, ich bin interessant für die Leute? Und ich denke, wenn man diese Episode heute gehört hat, dann kann man diese Frage eindeutig mit Ja beantworten. Ganz herzlichen Dank dir, Ulrike, und einen schönen Abend.
Vielen Dank. Dir auch.
Ich mache nochmal aufmerksam auf die Keynote im Podcast. Ihr findet jetzt für diese Folge aktuell 3 Keynotes, die ihr sonst auch immer kennt in der Episodenbeschreibung. HBN Supplements, schaut mal in der neuen Seite, auf der neuen Seite da vorbei und nutzt den exklusiven Stronger Menu Rabattcode. Dann als nächstes, ich mache darauf aufmerksam, Body Captures könnt ihr direkt Bodybuilding-Fotografie auch hier über den Zugang buchen. Schaut in die Episodenbeschreibung hinein. Und ganz wichtig, ab sofort ist unser eigener Zugang zu unserem eigenen Wettkampf, die Anmeldung offen zum Troja Stronger Than You Cup am 8.10. in Sömmer. Da könnt ihr euch direkt hier auch über das Portal anmelden. Herzlichen Dank an alle, bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.